Dieser Podcast wird präsentiert von der NZZ Academy, Ihr Kompass durch die Komplexität der Geopolitik.
NZZ Akzent.
Üblicherweise fliehen Menschen aus dem verarmten Nordkorea nach Süden, nach Südkorea. Doch im Oktober 2024 war es genau andersrum. Ein etwa 30-jähriger Mann klaut einen Bus in Südkorea und will damit nach Nordkorea, die streng bewachte Grenze zwischen Süd- und Nordkorea, durchbrechen. Er wird beschossen, überlebt, muss aber dann ins Gefängnis. Dabei stellt sich heraus, dass der Mann noch als Teenager aus Nordkorea in den Süden geflüchtet war und jetzt aber zurück in seine Heimat wollte. Marco, das ist doch etwas ungewöhnlich.
Ja, das ist ungewöhnlich, aber nicht völlig überraschend, weil viele der Flüchtlinge, die vom Norden in den Süden kommen, die tun sich schwer irgendwie mit dem Neuanfang, mit der Integration und so weiter. Und dann kommt es halt hin und wieder zu solchen Verzweiflungsakten. Ich würde sagen, es ist ein Verzweiflungsakt, weil es ist klar, der konnte unmöglich diese Grenze durchbrechen. Aber er hat wahrscheinlich mit dieser, ich würde fast sagen, Amokfahrt halt wie ein Alarm, einen Hilferuf ausgesendet.
Die beiden verfeindeten Bruderstaaten Nord- und Südkorea haben sich seit ihrer Trennung deutlich voneinander entfernt. Der Kulturschock ist für einige geflüchtete Nordkoreaner im Süden groß, für manche zu groß, sagt Auslandredaktor Marco Kaufmann. Ich bin Antonia Moser. Marco, in den Nachrichten hört man immer mal wieder von den umgekehrten Fällen, als wir gerade gehört haben, also eben Nordkoreaner, die in den Süden flüchten. Weiß man da, wie viele das sind?
Ja, ich habe schnell nachgeguckt. Also jetzt im letzten Jahr waren es über 200. Es gab aber auch Jahre schon, wo es über 2000 waren. Also eine große Hungerkrise im Norden wütete. Ja. Und in der offiziellen Statistik sieht man, dass es seit der Trennung der koreanischen Halbinsel 1953 über 30.000 sind, die aus dem Norden kamen und jetzt im Süden leben.
Und du hast jetzt eine dieser geflüchteten Personen kennengelernt.
You ready?
Genau, sie heißt Kim Seo-a, sie ist 29 und im Süden eine, ja, doch einigermaßen bekannte YouTuberin. Ich traf sie in einem Fernsehstudio in Seoul. Sie hatte gerade eine Aufnahme für eine Talkshow. Nachher saßen wir zusammen und sie war bereit, mir auszugeben über ihre Flucht und über ihren Neuanfang im Süden.
Aha. Ihre Flucht, wie ist dir das gelungen?
Ja, bei ihr war es so, dass sie als Kellnerin in einem staatlichen nordkoreanischen Restaurant in Kambodscha arbeitete. Man muss sich das so vorstellen, dass diese Restaurants eigentlich da sind, um Devisen zu verdienen, die dann zurückgehen nach Pyongyang, also nach Nordkorea. Und die Angestellten dort, die werden relativ streng überwacht. Also sie müssen in einem geschlossenen Compound, wo auch das Restaurant ist, wohnen. Sie müssen sich gegenseitig bespitzeln. Sie müssen schauen, wer spricht mit welchen Gästen über was und das dann wieder rapportieren. Aber sie hatte die Möglichkeit, sich mit einem Gast ein bisschen anzufreunden. Ein Gast aus Südkorea, der in Kambodscha arbeitete und einfach dann immer in dieses Restaurant kam. Und so entstand ein bisschen ein Kontakt, der ihr schließlich zum Sprung in die Freiheit verholfen hat.
Wie genau hat das geklappt, wenn sie ja eben so stark überwacht ist, wie du geschildert hast?
Sie hat natürlich von Anfang an gemerkt, also den normalen Ausgang nehmen ist unmöglich, weil dort war da ein Wachmann, der hat einfach rund um die Uhr den Eingang bewacht. Dann waren auch Fenster oder so im ersten oder zweiten Stock, die waren geschlossen. Also es wäre auch unmöglich gewesen, einfach durch das Fenster zu springen. Aber sie hat herausgefunden, dass eine Türe offen war, eine Treppe, die auf das Dach führte und auf ein gegenüberliegendes Gebäude, also wo das ein bisschen niedriger war und von dort schließlich auf den Boden. Und dort hat sie ihr Mann, ihr heutiger Mann, muss man sagen, damals war es eben halt wie ein Bekannter, eine Bekanntschaft.
Also dieser Gast aus dem Restaurant?
Genau, der ist heute ihr Ehemann. Damals war es jemand, mit dem sie sich angefreundet hat und der ihr geholfen hat, der mit ihr dann mit einem Auto mal aus diesem Restaurantgelände weggefahren ist. Und das war der Anfang ihrer doch langen Reise nach Südkorea.
Mhm, lange Reise, also die gingen nachher nicht direkt nach Südkorea?
Nein, das ist nicht so einfach. Sie hatten einerseits Angst, wenn sie irgendwie von der Polizei oder so kontrolliert würden, dass die Kambodschaner, die ein gutes Verhältnis mit Nordkorea haben, dass sie sie festnehmen und ausschaffen würden. Mit drastischen Konsequenzen. Dann war es erschwert, dass sie keine Papiere, also keine Ausweise hatte. Sie gelangte also mit einem Schlepper nach Thailand. Und erst dort gelang es dann, mit Südkorea zusammen offizielle Dokumente zu erhalten und dann eigentlich die Reise nach Südkorea anzutreten.
Ist das so der Normalfall, so eine Odyssee?
Die Odyssee durch mehrere Länder, ja, das machen mehrere durch. Aber trotzdem ist der Fall von Kim eher ungewöhnlich, weil sie ja eben zuerst von Nordkorea nach Kambodscha ging zur Arbeit. Mhm. Die meisten flüchten über China, also Nordkorea und China haben eine lange Grenze. Es ist eine grüne Grenze, das heißt, es gibt die Möglichkeit, die zu überqueren. Und die tauchen dann unter, zuerst mal in China, verstecken sich vielleicht bei koreanischen Familien. Es ist im Grenzgebiet, leben viele ethnische Koreaner. Mhm. Und dann, ja, das Ziel ist Südkorea. Aber um dort hinzugelangen, müssen sie häufig über weitere Länder, über Laos oder eben auch über Kambodscha, über Thailand reisen, bis sie dann die Möglichkeit haben, bei einer südkoreanischen Botschaft die Papiere zu erhalten. Also sie könnte nicht einfach nach Peking gehen, weil China und Nordkorea, die haben enge Beziehungen. Mhm. Dort würden sie dann einfach wieder zurückgeschickt und ausgeschafft.
Wir sind gleich zurück.
Die NZZ Academy ist Ihr Kompass in einer zunehmend komplexen Welt. Inspiriert vom unabhängigen Journalismus der NZZ, vereint sie Expertise von renommierten Akademikern, Branchenführern und NZZ-Journalisten, um ihnen strategische Weitsicht zu vermitteln. Entdecken Sie ein einzigartiges Programm, das Orientierung schafft, auf nzz-academy.com.
Aber wenn man es dann nach Südkorea geschafft hat, also eben wie Kim Seo-A, dann wird man dann dort mit offenen Armen empfangen?
Nicht unbedingt. Das war vielleicht einmal der Fall, als noch viel weniger waren. Es war dann quasi ein Propagandaerfolg für Südkorea. Heute ist das ziemlich eine nüchterne Sache. Also man wird einmal vom Geheimdienst durchleuchtet, weil Südkorea hat auch Angst, dass so Spione eingeschleust werden. Also dann muss man einen Integrationskurs absolvieren, also auch auf einem Art geschlossenen Campus. Und dort geht es dann von ganz praktischen Fragen, wie lade ich Geld auf eine ÖV-Karte, bis zu wie funktioniert das Internet oder okay, wie trenne ich den Abfall. Alles Dinge, die in Nordkorea einfach nicht so passieren oder Leute gar nicht wissen, was das soll mit Abfall trennen. Bis auch, sagen wir jetzt, zu Grundzügen der südkoreanischen Gesellschaft, der südkoreanischen Geschichte, weil der Norden ist sehr ideologisch und im Norden wird zum Beispiel erzählt, dass der Koreakrieg von den Amerikanern und den Südkoreanern ausgelöst worden ist. Die meisten Historiker sagen, es ist genau umgekehrt. Also die werden eigentlich mit einer völlig anderen Realität dann konfrontiert.
Wirklich zwei Welten eigentlich, die dann irgendwie in kurzer Zeit zusammengebracht werden müssen.
Ja, also ich glaube, man kann da fast nicht übertreiben. Das sind zwei Länder inzwischen, die sich in völlig andere Richtungen entwickelt haben. Mhm. Der Süden, hochkapitalistisch, alles durchdigitalisiert, extrem kompetitiv und leistungsorientiert. Nordkorea auf der anderen Seite ein kommunistisches Regime, extrem stark alles überwacht, ein Regime, das den Bürgern vom Führerkult bis zur Frisur alles diktiert. Das sind also komplett unterschiedliche Welten, in die da ein Flüchtling dann vom Norden in den Süden hinüberkommt. Und hier braucht es natürlich eine gewisse Starthilfe, das ist ein solcher Integrationskurs sicher, aber es gibt auch finanzielle Starthilfen, also Kim, sie bekam Geld für eine Wohnung und sie bekommt auch den südkoreanischen Pass.
Was hat Kim Seo-A dazu gesagt? War das auch ein Kulturschock für sie, dann, als sie dann ankam?
Absolut. Und was mich ein bisschen überrascht hat, das war nicht unbedingt diese Shopping-Malls oder diese Hightech-Dinge, die sie extrem beeindruckt haben, oder? Weil, ich meine, das ist ein starker Unterschied. Sie hat gesagt, die Sprache. Und dann habe ich nachgefragt und sie sagt, ja, wir reden beide Koreanisch, es ist einfach ein Akzent. Aber es ist mehr als ein Akzent. Die südkoreanische Sprache, die hat sich stark weiterentwickelt. Sie ist mit englischen Wörtern gespickt und technischen Begriffen, die einfach im Norden nicht relevant sind. Und das hat zur Folge, dass natürlich jeder und jede merkt, ah, das ist ja eine Nordkoreanerin.
Das war ihr unangenehm.
Das war ja am Anfang unangenehm. Sie hat dann auch gesagt, ich ging zu einem Sprechtrainer. Aha. Ich wollte den Akzent loswerden und damit meine Akzeptanz erhöhen.
Also eigentlich wollte sie damit auch ihre nordkoreanische Identität irgendwie loswerden, verstehe ich das?
Ja, zu Beginn wollte sie das, weil sie irgendwie feststellte, dass das ein Hindernis sein kann in Südkorea. Und zwar sind die gesellschaftlichen Umgangsformen so unterschiedlich, dass natürlich ein Nordkoreaner manchmal irgendwie auffällt. Und das gibt dann irgendwie Anmerkungen, blöde Sprüche. Es geht aber auch darum, dass sie zwar berufliche Erfahrungen haben, aber die sind wie irrelevant im Süden. Das heißt dann auch, dass sie halt in Niedriglohnjobs landen oder Mühe haben, überhaupt einen Job zu finden. Dann existieren immer noch viele Vorurteile, die Nordkoreaner seien faul und sie seien nicht dankbar. Und das alles führt dazu, dass viele mit gesundheitlichen Problemen kämpfen. Es gibt Statistiken, dass Nordkoreaner im Süden etwa doppelt so häufig unter psychischen Krankheiten leiden wie Südkoreaner. Mhm. Und einige vereinsamen auch. Und das kann halt dann wirklich dazu führen, dass in Einzelfällen Flüchtlinge das Gefühl haben, ich will wieder zurück in den Norden. Wie dieses Beispiel, über das wir ganz am Anfang haben.
Aber Kim Seo-A, wie geht sie damit um, also mit dieser schwierigen Position?
Sie hat gemerkt, dass ihre Fluchtgeschichte und auch ihre Erfahrungen in dem abgeschotteten Land Neugier wecken im Süden. Oder man muss sich das so vorstellen, in Seoul, einer Millionenstadt, blickt man schon fast auf Nordkorea. Es ist nur 50, 60 Kilometer, sehr mhm. nahe und man weiß nichts darüber. Man kann das Land nicht besuchen, es gibt keine Verwandtschaftsbesuche, nichts. Jetzt kommt jemand und der sagt, ich kann euch ein bisschen aus dieser Lebenswelt erzählen. Mhm. Und da hat sie gemerkt, okay, das könnte ich fast zu einem Geschäftsmodell machen. Das war nicht ihre direkte Absicht, aber es ist so herausgekommen. Und okay. zwar, sie hat ihren eigenen YouTube-Kanal.
안녕하세요. 반갑습니다. 김서아입니다. 오늘 저희
Happy Day in my life heißt es dort.
Okay.
Und sie beschreibt dann bestimmte Ereignisse. Das kann wirklich Alltag sein. Also ich erinnere mich an ein YouTube, da geht sie in ein Restaurant. Sie isst irgendwie eine Gemüsesuppe und reflektiert dann davon ausgehen, bist du eigentlich im Norden? Und sagt, ja, also im Norden, wir haben Hunger gelitten. Ich habe nie so eine Suppe gegessen mit so viel Gemüse drin. Und das ist etwas, was offenbar auf Interesse stößt.
Also sie hat Erfolg damit?
Hat sie, ja. Also das sind inzwischen über 140.000 Follower. Das ist jetzt nicht eine Riesenzahl für Südkorea, aber sie verdient etwas damit. Also sie erzielt Werbeeinnahmen. Und ihr YouTube-Kanal ist auch so eine Art Plattform für weitere Projekte. Sie kriegt jetzt eine Nebenrolle in einem Spionagefilm, okay. für den sie nach Lettland reisen konnte. Sie nimmt eben an Talkshows teil. Und sie hat sich dann gesagt, ich kann meine nordkoreanische Herkunft nicht einfach wegbringen, weglassen. Und sie hat irgendwie so einen Platz gefunden in der südkoreanischen Gesellschaft.
Kann man also sagen, sie hat es eigentlich geschafft, dort anzukommen in Südkorea, eben im Vergleich zu jetzt vielen, wie du gesagt hast, die es schwierig haben. Was glaubst du jetzt, was ist ihr Rezept sozusagen?
Ich würde jetzt sagen, ein wirkliches Rezept zu umschreiben, zu definieren, das ist sehr schwierig, also zu sagen, wieso sie es gerade geschafft hat. Aber ich glaube, was auffallend ist in ihrem Beispiel, dieser starke Willen, einfach im Süden zu reüssieren. Also sie hat einen sehr starken Durchhaltewillen. Und ich glaube auch die Einsicht, dass sie ihre nordkoreanische Herkunft nicht verleugnen kann und nicht verleugnen muss, sondern das eigentlich akzeptiert und gleichzeitig eine Offenheit gegenüber diesen enormen Änderungen und Unterschieden in der südkoreanischen Gesellschaft.
Hat sie denn nie irgendwie sowas wie Heimweh? Also klar, sie ist geflüchtet, aber gibt es vielleicht Dinge, die ihr trotzdem fehlen im Süden?
Ich glaube, was alle nordkoreanischen Flüchtlinge beschäftigt, ist so etwas wie ein schlechtes Gewissen. Und da muss man vielleicht wissen, dass die Staatssicherheit, also die Geheimdienste, die nehmen die Verwandten eines Flüchtlings sozusagen in Sippenhaft. Oder man sagt, Republikflucht, das ist ein Vergehen, ein krimineller Akt. Ja. Und bei ihr war es so, dass der Vater davon erfahren hat, hat einen Herzinfarkt erlitten und ist darauf gestorben. Die Mutter wurde aufs Land verbannt, also die lebten vorher in der Hauptstadt Pyongyang, das ist ein bisschen bevorzugt, und die wurde als Strafe dann irgendwie eben aufs Land verbannt. Und als sie mir das erzählt hat, habe ich schon gemerkt, das ist etwas, was sie sicher belastet. Und ich glaube, man kann bilanzierend sagen, ja, Kim, ihr geht es gut, aber für ihre Freiheit zahlten die Eltern mit ihrem Leben.
Marco, ganz herzlichen Dank, warst du da.
Bitte.
Das war unser Akzent mit Auslandredaktor Marco Kaufmann. Ich bin Antonia Moser. Bis zum nächsten Mal.